Ja, heute haben wir das Thema der Strom des Lebens. Es geht ums Leben. In der Bibel steht viel übers Leben. Und ich lese mal Johannes 6, 47, da sagte Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Also nicht nur Leben hier auf der Erde, dass man jetzt so von Geburt bis zum Tod existiert, sondern wir leben. Und zwar ewig. Und wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann meint er, es ist wirklich so. Das ist die Wahrheit. Er gibt da Nachdruck, dass jeder, der an ihn glaubt, dieses ewige Leben hat. Und ewig heißt, das Leben hat kein Ende, kein Abschluss, es hört nicht auf. Auch nicht, wenn du hier von der Erde abtrittst und du stirbst. Es ist ja nur der Körper, der irgendwann einmal so aufhört zu existieren oder zu leben. Aber du als Mensch, Geist und Seele haben ewiges Leben, wenn du an Jesus glaubst. Und dein ewiges Leben fängt nicht an, wenn du stirbst, sondern es hat angefangen, als du dich zu Jesus bekehrt hast, bekannt hast, dass Jesus der Herr ist und in deinem Geist eine Wiedergeburt stattgefunden hat. Dann hat das ewige Leben bereits begonnen. Also sehen wir, das ist nicht ewiges Existieren, sondern es ist ewiges Leben. Weil die nicht an Jesus glauben, die existieren auch ewig. Ewiges Leben oder ewiges Existieren ist ein Unterschied. Leben heißt Lebensqualität. Existieren nicht unbedingt. Und für die Ungläubigen, wenn die mal abtreten von dieser Erde, ist es mit Sicherheit keine Lebensqualität, sondern dann geht es einfach bergab. Da geht es in die ewige Verdammnis und das ist natürlich keine Qualität. Aber wir sehen mal, die leben trotzdem weiter oder existieren trotzdem weiter. Aber die, die Jesus haben, die haben sozusagen das Ticket gebongt für den Eintritt in die ewige Herrlichkeit. Und das ist ein Unterschied. Jesus sagte, er ist gekommen, dass wir Leben haben, und zwar, dass wir Leben in Überfluss haben. Das heißt, ein Leben aus Gottes Fülle oder Quelle. Man darf es bloß nicht verwechseln, weil manche meinen, Leben in Überfluss bedeutet, überfließenden Luxus zu haben. Das wäre falsch gedacht, aber es ist zumindest so, Leben in einer Lebensqualität. Der Paulus schreibt einmal, alle Zeit in allem Genüge zu haben. Das ist schon mal prima, weil dann kannst du sicher sein, du wirst nicht in ein Mangelloch fallen und es wird dir schlecht gehen, wenn du mit Jesus gehst. Aber du musst mit Jesus gehen. Das ist ein Unterschied, weil so viele Christen, die gehen bloß mit irgendeiner Religiosität. Und dann funktioniert das natürlich nicht. Und dann ist dieses Überfluss an Leben nicht zur Verfügung. Also in der Beziehung, mit der Verbindung mit Jesus hast du Leben und zwar in Überfluss. Und wie gesagt, wenn die Bibel von Leben spricht, dann meint sie in der Regel dieses ewige Leben, dieses geistliche Leben und nicht das Existieren. Göttliches Leben aus Gnade könnte man vielleicht auch sagen. Es ist halt nicht dieses irdische Leben gemeint, wenn die Bibel vom Leben spricht, sondern dieses himmlische, geistliche Leben. Dieses Leben, das Gott Adam eingehaucht hat. Und daraus entstand natürlich dann sein irdisches Leben. Und wir müssen auch feststellen, Leben ist das Gegenteil von Tod. Und dieses Leben Gottes bedeutet für einen Menschen Gesundheit, Kraft, Freiheit, Freude, Erfolg, Liebe, Segen und so weiter. Einfach was Sinnvolles, was Sinn macht. Und ein Christ sollte das auch in seinem Leben haben. Okay, das ist ein Wachstums- und Lernprozess, das muss ich dazu sagen. Nicht, dass dann jemand sagt, der hat mich angelogen, bei mir ist es nicht so. Aber wenn du die Information gar nicht hast, dann lässt du dich ganz schnell auf irgendeine religiöse, niedrige Stufe ein und du wirst nie dieses Leben des Überflusses haben können. Weil wenn du der Lüge Glauben schenkst, bist du gebunden. Und wenn du der Wahrheit Glauben schenkst, wirst du frei. Weil Jesus sagte, die Wahrheit macht uns frei. Und darum ist wichtig, die Bibel zu lesen, zu studieren. Und da meine ich in erster Linie Neues Testament und da wieder in erster Linie Paulusbriefe, Apostelgeschichte und auch die anderen Briefe noch. Aber wie gesagt, die Bibel benutzt oft Bildersprache oder Jesus hat immer wieder Gleichnisse benutzt. Zum Beispiel von Ölbaum oder den Weinstock und die Reben. Ein Brot hat er auch benutzt. Und auch dieses Leben, von dem er oft spricht, drückt er in Bildern aus. Manchmal heißt es vom Wasser des Lebens oder Wasserquellen des Lebens, Brot des Lebens oder lebendiges Brot. was gibt's noch? Licht des Lebens, Baum des Lebens, Buch des Lebens, Worte des Lebens, Siegeskranz des Lebens oder auch der Strom des Lebens. Und das ist als ein Vers aus Offenbarung 22,1. Kommt doch die Offenbarung heute mal vor. Aber eben bei mir sehr selten, weil ich möchte, dass das, was ich lehre, verständlich rüberkommt, sodass man mit was anfangen kann und dass man es in der Praxis, im Alltag mit einbeziehen kann. Und da nützt es mir nichts, wenn ich in der Offenbarung mit Zornesschalen und Gericht und so weiter irgendwo was lese, weil das uns gar nichts angeht. Wir sind nicht im Gericht, wir wiedergeborenen gläubigen Christen. Wir kommen nicht ins Gericht und der Zorn Gottes kommt nicht auf uns. Ja, wenn, dann müssten das die lesen, die Jesus ablehnen. Aber die lesen es halt auch nicht, aber die werden es dann irgendwann erleben. Ja. Okay, also Offenbarung 22,1. Da hat der Johannes ein Bild gesehen oder ja, ein Videoclip vielleicht, wenn man es in Neudeutsch ausdrückt. Da heißt es hier, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Also ein Strom, nicht bloß ein Rinnsal, ein Strom von Wasser, glänzend wie Kristall. Wenn du das mal so bildlich vorstellst, kann man das irgendwie schon gut vorstellen, so ein Wasser, das so glitzert, wo die Sonne reinscheint und richtig schön und frisch ist. Ja, und er nennt es hier, das ist das Wasser des Lebens und es kommt direkt aus dem Thronsaal Gottes und des Lammes Jesus. Ein gesundes, sprudelndes, lebendiges, klares, frisches Wasser hat er hier gesehen. Und es ist das Wasser des Lebens. Das heißt, in diesem Wasser wird Leben transportiert, so könnte man es vielleicht auch sagen. Leben fließt vom Thronsaal aus. Und dieser Fluss fließt nicht einfach so irgendwo hin, ganz zum Spaß und versickert dann, sondern dieser Fluss hat einen Zweck. Und in Kapitel 22 beschreibt er ja dann dieses neue Jerusalem. Und da schreibt hier der Johannes, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, Achtung, nicht verwechseln, es ist nicht der Weihnachtsbaum. Ja, weil viele Christen, die tanzen ja schon fast um den Weihnachtsbaum rum. Überall stellen sie Weihnachtsbäume auf, obwohl das mit Glauben und Bibel überhaupt nichts zu tun hat, sondern eigentlich ein Ablenkungsmanöver vom Feind ist. Ich möchte es bloß einmal einfügen. Da musst du dich entscheiden, welchen Baum das du lieber haben willst. Also wie ich habe mich für den Baum des Lebens entschieden. Und hier sagt der Johannes, dieser Baum bringt 12-mal im Jahr Früchte. Jeden Monat gibt er neue Früchte. Und Blätter dieses Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und dieser Lebensstrom, der bewässert diesen Baum des Lebens. Und sogar die Blätter von diesem Baum bringen Heilung für die Nationen, für die Menschen. Also diese Nicht-Juden sind halt die Nationen, damals die Griechen, die Römer und was halt alles so gab. Heutzutage, ja, auch wir, die Bayern, die Deutschen, die Europäer oder Chinesen, das kannst du nehmen, wenn du willst. Wer zum Baum des Lebens kommt, kann Heilung empfangen. Für seinen Geist, durch die Wiedergeburt, für seine Seele und auch für seinen Leib. Denn wo dieser Strom des Lebens fließt, kann nur Leben entstehen. Die Frucht ist Leben. Wenn du diesen Lebensstrom in dir aufnimmst, dann geschieht Heilung, dann geschieht Segen und schon fast automatisch. Kostenlos, umsonst, heißt es hier noch in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst geben. Also das kostet nicht einmal was. Viele denken, ja, was nichts kostet, ist nichts wert, oder? Aber das ist hier mal ganz falsch. Nicht angebracht, diese Aussage. Es ist sehr viel wert. Du hast durch dieses Wasser des Lebens ewiges Leben, ewige Herrlichkeit, ewigen Segen. Also du kannst nicht sagen, umsonst ist nichts wert. Es ist mehr wert als der ganze Reichtum dieser Welt. Das hast du sogar umsonst bekommen von Jesus, weil er bezahlt hat mit seinem Blut und seinem Tod am Kreuz. Dieser Strom des Lebens ist für alle die glauben und bringt ewiges Leben. Du kannst es vielleicht auch so sehen, dieses Leben, was in dem Fluss fließt, ist eben dieses ewige Leben. Gut, und ja, dieser Strom fließt und es ist jetzt in der Offenbarung, ziemlich weit hinten, was da steht in Kapitel 21 und 22. Aber mach nicht den Fehler, die Offenbarung chronologisch zu beurteilen und denken, ja, das ist erst ganz zum Schluss, ja, da müssen wir noch warten, bis das soweit ist. Nein, nein, der Strom des Lebens, der fließt schon immer aus Gottes Thron. Leben fließt von Gott aus. Ja, und wir, die Glaubenden, können umsonst von diesem Strom des Lebens empfangen, trinken, reinspringen, tanken und ewiges Leben und ewigen Segen empfangen. Wenn wir jetzt mal das ganze Ding umdrehen, wenn es einen Fluss des Lebens gibt, könnte es ja auch einen Fluss der Sünde und des Todes geben. Und ich nehme das einmal als Beispiel jetzt an. Ja, dieser Fluss der Sünde und des Todes entspringt ja nicht aus dem Thronsaal Gottes, sondern er hat seinen Ursprung in Satan und in dem Sündenfall Adams. Da ist dieser Fluss der Sünde und des Todes auf der Erde plötzlich in Gang gekommen. Die Bibel spricht einmal vom breiten Weg, der ins Verderben fließt, und der schmale Weg, der ins ewige Leben führt. Gut, dann ist als Weg dargestellt, und in meinem Fall jetzt, ich nehme es auch als Fluss. Aber es ist egal, weil Bildersprache ist Bildersprache. Unterm Strich geht es um Leben oder Tod. Ja, dieser breite und schmale Weg wird in Matthäus 7, Vers 13 beschrieben. Und das ist halt das, was von Adam gekommen ist, das Erbe von Adam. Ja, man hat es in der Kirche immer Erbsünde genannt. Und das ist jetzt einmal eigentlich ein richtiger Ausdruck. Man hat von Adam Sündhaftigkeit und Tod geerbt. Ja, man existiert zwar weiter, aber geistlich gesehen ist ein Mensch ohne den Baum des Lebens ja tot. Und deshalb stirbt er ja eines Tages. Adam hätte nicht sterben müssen. Er hatte eigentlich ewiges Leben. Aber als die Sünde kam, hat sie ihn dahin gebracht, dass er sterben muss. Weil Gott gesagt hat, wenn du davon isst, musst du sterben. Und der Paulus beschreibt diese Situation im Römerbrief, Kapitel 5, ab Vers 12, sehr deutlich. Er sagt hier, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also durch einen Menschen, durch Adam, kam die Sünde in die Welt, die gab es vorher nicht, und durch die Sünde folglich der Tod. Und der Tod hat dann alle Menschen, die nach Adam gekommen sind, eben auch erreicht. Da sagt hier im Vers 14, aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des zukünftigen oder kommenden ist, oder nach ihm folgenden ist. Also der Tod hat auch die Nachkommen von Adam erreicht, die sind auch gestorben, aufgrund dessen, weil Adam gesündigt hat. Nicht aufgrund dessen, weil sie selber gesündigt hatten. Und wenn sie nicht gesündigt hätten, hätten sie auch nicht gerettet, weil sie haben diese Tatsache der Sündhaftigkeit geerbt von Adam. Da gab es keinen Ausweg. In der Gleichheit der Übertretung Adams, hat hier der Paulus geschrieben. Das sind ein bisschen ja, Paulus-Sätze, kompliziert, vielleicht auch sprachlich bedingt. In der Gleichheit der Übertretung Adams, das heißt, wir sind im gleichen Boot wie Adam, ohne Jesus natürlich. Wir nicht mehr, weil wir ja nicht mehr Nachkommen Adams sind. Wir sind in Christus, jetzt in einem anderen Stammbaum, nicht mehr im Stammbaum Adams, sondern von Abraham her über Jesus sind wir im Stammbaum, ja, der Herr sagt einmal vom edlen Ölbaum, in den Stammbaum Jesu Christi. Und da haben wir eben das ewige Leben. Aber Adam hat diesen Fluss der Sünde und des Todes auf der Erde in Gang gebracht. Er hat die Schleusen geöffnet und alle seine Nachkommen haben dieses Pech, dass sie alle in diesem Fluss der Sünde und des Todes schwimmen. Darum leidet die Menschheit noch heute unter den Folgen des Sündenfalls. Brauchst du ja bloß rausschauen für das Haustier und Fernseher einschalten, dann Zeitung lesen, dann weißt du, aha, das Problem existiert noch. Jetzt, wenn du mal so einen Fluss vorstellst, einen Fluss voller Schmutz, Müll, Gift, tote Tiere, Kloake schwimmt daher, Bakterien, die krank machen, Viren, Schlangen, Alligatoren, Piranhas und so weiter. Ja, man hat schon manchmal solche Flüsse gesehen, da aus Asien, im Ganges zum Teil. Und dann gehen aber die da rein zur Reinigung von ihren Sünden nach der indischen Religion. Ja, sehr unangenehm, finde ich. Also wenn du in so einen Fluss gehst, dann kannst du dir Krankheiten und Verletzungen holen oder irgendwelche Entzündungen und wenn es dumm hergeht, den Tod. Und der Fluss, den ich hier beschreibe, es ist ja nicht ein natürlicher Fluss, sondern ein geistlicher Fluss, er ist eben ein Fluss der Sünde und des Todes. Er ist voll von diesen ganzen schlimmen Dingen, voll vom Fluch und voller Bosheit. Und du kannst in diesem Fluss eigentlich nur ein Verlierer sein. Freiwillig würde man doch nie in so einem Fluss baden wollen, oder? Wenn du das immer bildlich vor Augen malst und weißt, hey, wenn ich da reingehe, dann bin ich ja praktisch schon tot. Da hole ich mir nur noch den Tod, oder? Und Ekel und Aber jeder Mensch, der von Adam her in dieser Linie steckt, befindet sich in diesem geistlichen Fluss der Sünde und des Todes. Der Paulus nennt es das Gesetz der Sünde und des Todes. Und das herrscht eben in diesem Fluss. Nach Römer 8,2 kannst du nachlesen. Also wie kann ein Mensch da rauskommen aus dieser furchtbaren Situation? Es geht nur über ein Wunder. Und dieses Wunder nennt sich geistliche Wiedergeburt. Erlösung durch Jesus Christus. So wie ich anfangs gelesen habe, in Johannes 6,47, wer glaubt, hat ewiges Leben. Das kann dich daraus befreien. Eigene Mühe wird es nie schaffen. Der Fluss der Sünde und des Todes reißt jeden wieder mit, der immer mal wieder versucht, jetzt bessere ich mich aber, jetzt will ich ein guter Mensch werden, jetzt mache ich dieses und jenes nicht mehr, jetzt tue ich nur noch Gutes. Er wird es einfach nicht schaffen, weil die sündige Natur ihn einfach zwingt, sündigen zu müssen und Böses tun zu müssen. Es ist leider so und die Menschen sind halt einfach nicht informiert, dass man aber durch Jesus aus diesem Fluss, diesem dreckigen Fluss des Todes rauskommen kann. Sie merken zwar, ja, es ist irgendwo nicht toll in diesem Fluss oder ich stecke irgendwo drin, wo ich eigentlich nicht sein möchte. Ich möchte, dass es mir besser geht. Es läuft nicht so gut und viele haben Angst und Panik und schauen sich schon keine Nachrichten mehr an, was ja schon eigentlich nicht schlecht ist, wenn man es nicht anschaut, weil nur Angst und Sorge und Panik verbreitet wird. Aber sie wissen nicht, wie kommen da raus. Sie versuchen, andere Politiker zu wählen, dann könnte es besser werden, aber das ist keine Chance. Sie stecken da drin und sie wissen nicht einmal, dass es einen Fluss des Lebens gibt, weil die religiösen Kirchen, die haben den Menschen diesen Fluss nicht offenbart. Also sie haben ihnen wieder bloß Gebote aufgesetzt, wieder noch einen Rucksack drauf und das musst du tun und hier musst du noch spenden und da musst du noch, um irgendwo vielleicht einem gnädigen Gott zu begegnen. Und das haben die vielen auch schon gemerkt, hey, das ist irgendwo auch nicht. Aber sie wissen nicht, was ist die Lösung. Und die Bibel kann einfach hier eine Lösung, einen Weg aufzeigen. Aber jeder muss selber entscheiden, will er im Schmutz bleiben oder will er raus, will er im Fluss des Lebens hinein. Die Entscheidung trifft jeder Mensch selber. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass wir es den Menschen auch sagen. Ein Mensch muss nämlich versetzt werden aus diesem Fluss der Sünde und des Todes hinein in diesen wunderschönen Fluss des Lebens. Und das geht durch Jesus. Wenn ich hier mal lese, Paulus schreibt im Kolosserbrief 1,13, er, Jesus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier kommt dieses Wort versetzt vor. Er benutzt zwar hier nicht den Fluss, sondern das Reich oder den Machtbereich der Finsternis und hat ihn rausgenommen, den Gläubigen, und hineinversetzt in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes, Jesus. Das ist der Sohn seiner Liebe. Das ist die Lösung für die Menschheit. Eine andere Lösung gibt es einfach nicht. Es gibt kein Hintertür. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und er lügt halt einfach nicht. Er kann auch gar nicht lügen, sonst wäre er nicht mehr Gott. Ja, dann wäre er nämlich ein Sünder. Und er ist kein Sünder, er ist ein heiliger, ewiger, wunderbarer König und Gott. Es gibt noch einen Vers in der Bibel, wo es vom Versetzen geschrieben ist. Das ist Römerbrief 5,19. Denn wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Also, durch den Ungehorsam des einen, das war Adam, sind die vielen, die seine Nachkommen, in die Stellung eines Sünders versetzt worden. Ein Sünder schwimmt im Fluss der Sünde und des Todes. Da sind sie automatisch reingekommen, ohne jetzt selber daran schuld zu sein. Aber er schreibt hier weiter, durch den Gehorsam des einen, das ist dann Jesus, werden die vielen, die glauben, in die Stellung von einem Gerechten versetzt. Gerecht bedeutet sündlos. Das ist das Schöne, weil Jesus für uns am Kreuz zum Sünder wurde. Er hat mit uns den Platz getauscht, er wurde ein Sünder am Kreuz, wurde wegen der Sünde abgestraft und musste sterben, damit wir durch den Glauben an ihn und sein Erlösungswerk vom Sünder zum Gerechten werden. Der Gerechte wurde zum Sünder, die Sünder werden durch Glauben zu Gerechten, zu Heiligen, zu Sündlosen, tadellos in Christus Jesus, sagt die Bibel. Und so schreibt der Johannes in 1. Johannes 3,14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Das ist jetzt eigentlich da die Quintessenz des Ganzen. Wir wissen, wir glauben es nicht bloß, wir wissen es. Unser Glaube muss so eine Intensität haben, dass wir das wissen. Nicht hoffen und vielleicht, sondern wir wissen, dass wir aus dem Tod, aus dem Fluss der Sünde und des Todes in das Leben übergegangen sind, faktisch in den Fluss des Lebens hineingesprungen sind oder hineinversetzt worden sind. Jetzt stellen wir uns diesen Fluss des Lebens einmal ein bisschen genauer vor. Wir haben ja vorher gelesen, glänzend wie Kristall. Jetzt stell dir mal einen Fluss vor, sauber, klar, frisch, belebendes Wasser, kein Dreck, kein Müll, keine Gefahr, kein Krankheitserreger, keine Seuche drin. Das Wasser ist völlig gesund, ein perfektes Milieu. Ich möchte nicht sagen, ein destilliertes Wasser, weil das ist auch ein bisschen tot, aber einfach ein voller Leben. Und du kannst unbesorgt eintauchen, davon trinken, brauchst keine Bedenken haben. In diesem Wasser kannst du nicht zu Schaden kommen. Nicht einmal ertrinken kann man drin, weil ertrinken hat ja mit Tod zu tun. Aber da ist Leben drin. Dieser Fluss ist obendrein ein Reinigungsbad für dich, für deine Seele, für deinen Körper und wie eine Medizin. Ja, denk dir mal an Medizin. In der Regel nimmt man Medizin irgendwo ein, eine Tablette, ein Tröpfchen oder kriegst eine Spritze oder Infusion. Aber da springst du regelrecht hinein in die Medizin. Da kannst du nur gesund sein, oder? Auf jeden Fall ist es herrlich erfrischend, in diesem Fluss zu baden, zu planschen, zu schwimmen und so weiter. Weil Jesus ist die Quelle dieses Flusses. Von ihm, von seinem Thron geht es aus. Und unterm Strich, er selbst ist das lebendige Wasser. Weil er ist das Leben, sagt er selber in Johannes 14,6. Ich bin das Leben, hat er da gesagt. Also ist dieser Fluss ein Bild für Jesus. Ein lebendiges Bild für diesen Menschen Jesus. Und wie gesagt, gehen tut es ums Leben, ins ewige Leben, in Überfluss, in Gesundheit, in Kraft, in Frische. Jetzt musst du dir selber mal ein Bild oder das Bild prüfen, das du in deinem Herzen hast. Wo siehst du dich? In welchem Fluss siehst du dich wirklich? Und ich meine jetzt nicht, dass du gerade jetzt in deinem Kopf hast, weil ich dir es gerade gepredigt habe, dass du im Verstand jetzt sagst, ja klar bin ich im Fluss des Lebens. Ja, ist richtig, du darfst es auch so bekennen. Aber welches Bild hast du wirklich noch in dir? Kann ja sein, dass du noch nicht umverändert worden bist in deinem Herzen und immer dich noch so als armer Sünder siehst, der in diesem Fluss der Sünde und des Todes schwimmt, im Dreck, rundherum gefahren und du schreist nach Rettung, keiner hört dich. Ja, du riechst noch den ganzen Gestank dieses Flusses, obwohl du eigentlich rechtlich gar nicht mehr da drin bist, wenn du ein gläubiger Christ geworden bist. Aber es ist immer wichtig, was habe ich wirklich für ein Bild in mir? Wo sehe ich mich? Weil so viele Christen sehen sich immer noch als Sünder. Ja, wir sind doch alle Sünder, heißt es dann immer. Ja, das stimmt aber nicht. Wir waren Sünder als Christen, als echte Christen, ja. Aber Jesus hat mit uns doch den Platz getauscht. Jetzt haben wir seine Gerechtigkeit angezogen, jetzt sind wir keine Sünder mehr. Wenn wir behaupten, wir sind Sünder, dann behaupten wir eigentlich, Jesus ist ein Sünder gewesen. Ja, das ist ja direkt paradox, oder? Er wurde nur zur Sünde, um für uns geopfert zu werden, also am Kreuz hängen. Also mach dir ein Bild, wie du wirklich in diesem frischen Wasser des Lebens fröhlich herumplanscht wie ein Kind. also das Spaß macht, weil es so schön und erfrischend ist. Ja, das ist genau das richtige Bild, das du von dir haben solltest. Aber an dem Punkt hängen viele Christen fest. Sie wissen zwar, ja, was in der Bibel steht, ja, ich glaube es, aber im Geist, innen drin, im Herzen, ist es noch nicht offenbar geworden. Da haben sie noch ein altes Bild drin. Und das taucht dann immer wieder auf, sobald Schwierigkeiten kommen, ist sofort dieses alte Bild da. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich gesündigt, weil jetzt das und das passiert? Genau das ist das Problem, das so viele Christen haben. Aber wenn du das Bild in dir änderst und läuft was nicht richtig, dann weißt du, wie du richtig reagierst. Nicht, oh, was habe ich wieder falsch gemacht, sondern du musst reagieren, wer bin ich in Christus Jesus? In welchem Fluss bin ich denn? Ich habe das Leben und ich setze diesen Fluss des Lebens jetzt frei, damit dieses Problem gelöst wird. Ja, nicht, oh, was habe ich wieder falsch gemacht? Das, was du falsch gemacht hast, für das ist Jesus schon lange am Kreuz gewesen. Der war schon am Kreuz für deine Sünden, als du noch nicht einmal gelebt hast, also auch noch nicht gesündigt hast. Und vor allem hat er dort die Sünde Adams auf sich genommen. Diese Erbsünde, diesen Fluss der Sünde und des Todes, das hat ihn erreicht am Kreuz. Darum haben sie ihn ja so furchtbar zugerichtet. Aber du musst deinen Geist freisetzen, den wiedergeborenen Geist. Da ist der Fluss des Lebens drin. Und da hast du die Möglichkeit, das Blut von Jesus ins Spiel zu bringen, um deinen Geist freizusetzen, deinen Geist zu öffnen, dass diese Quelle in dir, dass dieser Fluss des Lebens in dir aufquillt und aus dir, aus deinem Geist heraus sprudelt, deine Seele und deinen Körper erreicht. Ja, weil sonst hast du es zwar in dir, aber es wirkt nicht für dich. Also es nimmt das Blut Jesu in Anspruch, dass dein Geist geöffnet wird und dieses Leben aus deinem Inneren, aus deinem Herzen, aus deinem Geist heraus anfängt zu sprudeln und Leben hervorbringt. Und das bringt dir Segen. Das bringt dir Segen. Wenn ich jetzt einmal lese, Johannes 4, 14, da sagt Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Ja, Jesus hat gesagt, er gibt Wasser. Aus diesem Wasser wird eine Quelle in ihm, im Geist. Und da kommt ewiges Leben quillt hervor. Ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen schlecht übersetzt worden. Ich glaube, das muss heißen, aus dem ewiges Leben quillt. Ja, weil ins ewige Leben quillt ist irgendwo komisch. Es quillt ewiges Leben aus dir, aus deinem wiedergeborenen Geist heraus. Also fang an, dich wirklich im Fluss des Lebens zu sehen. Der fließt nämlich deshalb. Ja, der Fluss des Lebens möchte ganz viele Menschen da drin baden sehen und von ihm mit Leben erfüllt zu werden. Das würde diesem Fluss wahrscheinlich richtig Freude machen, wenn ich das jetzt bildlich so ausdrücken darf. Also nicht mehr Sünde und Tod, Gestank, sondern Spaß und Freude an diesem Leben, das aus Gott kommt. Das Problem, das so viele Christen haben, dass sie ein falsches Bild in sich, in ihrem Herzen tragen, ist das, weil ihnen von den Kirchen, von der Religion immer dieses Gesetz der Sünde und des Todes gepredigt wurde. Angefangen mit den 10 Geboten und sonstigen Kirchen, Vorschriften und Zeug, was sie da alles so erfunden haben, ob jetzt im Judentum oder in katholischen, evangelischen und sonstigen Kirchen, ja, dann ist ganz klar, da ist ein Bild entstanden. Gerade bei den Kindern, die von klein an in Religionsunterricht schon dieses Gesetz der Sünde und des Todes gepredigt bekommen haben, ja, da sind sie schon unterm Strich verdorben worden. Und das muss erst wieder ausradiert und neu geschrieben werden, dass das Gesetz des Lebens, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus in den Menschen sich festigt und das richtige Bild entsteht. Weil mit dem Gesetz der Sünde und des Todes und des Gebote zu predigen, da muss jetzt ein für alle Mal Schluss sein. Ja, ich kann mich so gut erinnern, bei euch damals im Hauskreis oben, wie da eine Frau gesagt hat, ja, aber die 10 Gebote sind doch auch von Gott. Ja, aber diese Zeit des Gesetzes ist vorbei. Christus ist des Gesetzes Ende, heißt es, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Es ist ein für alle Mal Schluss mit dem Gesetz und den Geboten und dem Zeug. Jetzt geht's anders, jetzt kommt der Geist und verändert unsere Gesinnung im Herzen. Ja, dann hast du ein liebendes Herz, dann brauchst du nicht mehr das Gebot, weil du eh weißt, dass du in Liebe und in Wahrheit leben willst und kannst. Ganz einfach. Darum schreibt der Paulus im Römer 8, 1 und 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also die, die in Christus sind, die wirklich an ihn glauben, die wiedergeboren sind, warum sollen die noch gerichtet werden, gestraft werden und sonst was, wodurch Jesus das alles auf sich genommen hat. Also keine Verdammnis mehr, sondern ewiges Leben, nicht ewige Verdammnis, sondern ewiges Leben für die, die in Christus Jesus sind. Und im Vers 2 schreibt der Paulus weiter, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Frei gemacht. Also sieh dich nicht mehr drin, du bist frei gemacht. Ein neues Gesetz gibt es seit Jesus. Ein Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Nicht mehr Sünde und Tod. Ende im Gelände. Daher, sagt der Paulus, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Ja, wenn jemand in Christus ist, heißt, wenn jemand wirklich an Jesus glaubt und an dieses Opfer am Kreuz und sich dazu auch bekennt, da ist eine neue Schöpfung geworden. Der ist im Geist neu geboren, wiederbelebt worden, neu, ganz neu gestartet. Das Alte, das Sündige, das Tote, das von Adam her da drin war, das ist vergangen. Es ist ein Neustart, ein Reset gemacht worden in deinem Geist. Ein Reset, ganz neu gestartet. Das heißt, das Alte ist weg, alte Festplatte gelöscht, Neues ist geworden. Und da regiert jetzt ein anderes Betriebssystem. Wir haben in der Computersprache heute. Ein anderes Betriebssystem. Das ist das Geistliche, das von Gott neu hineingelegte. Das Betriebssystem in Christus Jesus. Denn wenn jemand im Strom des Lebens ist, das heißt, wenn er in Christus ist, weil Jesus Christus ist ja dieses Leben, dieser Strom, dann ist er nicht mehr im alten Milieu der Sünde und des Todes. Ganz einfach. Und wenn er da nicht mehr drin ist, dann kann ihn der Dreck nicht mehr erreichen. Ja, die Bakterien, die Viren, die Schlangen, die Piranhas und so weiter können ihn nicht mehr erreichen, weil er nicht mehr da drin ist. Es ist vorbei. Ja, die beißen ins Leere. Du bist als Christ da nicht mehr drin. Also gibt es auch keine Verdammnis mehr und keinen Tod, weil du ja ewiges Leben hast. Du bist jetzt in einem neuen Milieu. Du bist reingewaschen, aber du hast auch kein bisschen Dreck vom alten in den neuen Fluss mitgenommen. Das geht nämlich nicht. Du bist völlig reingewaschen. Du bist in diesem Fluss von Leben umgeben, sogar durchdrungen, ja, und du bist sogar selber lebendig geworden. Ja, wo du vorher tot warst, faktisch tot, hast zwar existiert, aber dein Geist war faktisch tot. Als Sünder bist du ins Leben übergegangen und bist lebendig geworden und jetzt hast du dadurch ewiges Leben. Und darum ist es so wichtig, in Christus Jesus zu sein. Ja, und zwar in echt, nicht nur auf dem Papier, wie es bei manchen religiösen Christen draufsteht, was er ist, römisch-katholisch oder evangelisch oder sonst irgendwas, das zählt nicht bei Gott. Du kannst nicht mit deiner Geburtsurkunde da antreten und sagen, da steht aber. Ja? Nein, nein, es muss in deinem Herzen stehen, was du bist. Ob du wirklich an Jesus glaubst oder ob du nur ein religiöser Vogel bist, wenn ich jetzt einmal das ein bisschen drastisch ausdrücke. Ich hoffe, mir ist keiner beleidigt. Aber manchmal braucht jemand ein bisschen ein direktes Wort, damit er erkennt, wo er wirklich steht. Also wenn man ins Wasser des Lebens eintaucht, wird man lebendig gemacht und man wird auch lebendig erhalten. Ja, du kannst nicht da im Fluss des Lebens sein und sterben, das geht nicht. Okay, du sagst aber, ja, die Christen sterben doch auch. Aber es ist nur der Körper. Ja, der Körper ist eben noch nicht, da ist die Erlösung noch nicht offenbar geworden, obwohl dafür bezahlt ist, aber der Tag kommt auch. Ja, und wenn der Tag kommt, dann werden die Gläubigen, die noch leben, auf der Erde leben, sie werden verwandelt in einem Nu, wird auch der Leib zum ewigen Leben umgestaltet. Und die vorher gestorben sind, die werden auferstehen und bekommen praktisch einen neuen Geistleib, so wie ihn Jesus hatte nach seiner Auferstehung. Das ist auch ganz interessant. Ja, der konnte durch Wände gehen, der konnte einfach überall sein und ja, so wird es auch sein, wenn wir eben umgestaltet oder auferstehen aus den Toten. Also mach dir ein richtiges Bild in deinem Herzen, benutzt deine Vorstellungskraft, dass du ein richtiges Bild machst. Da vielleicht eine Zeit, bis du umprogrammiert bist. Aber du musst unbedingt lernen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht. Ja, wenn du in Christus bist und Gott schaut dich an, oder ein Engel oder auch der Teufel, dann sieht er Jesus, weil du innen drin bist. Jesus hast du angezogen, sagt die Bibel, er ist um dich herum. Jetzt schauen die dich an und sehen Jesus. Interessant, oder? Und dann hat es Auswirkungen. Christus in uns, wenn man es aus der natürlichen Warte anschaut, wenn ein Mensch dich anschaut, dann sieht er dich. Ja, in dem Fall mich, ein Hans, oder dich, ein Sepp und ein Georg, und egal wer es ist, er sieht dich. Aber Christus ist in dir, in deinem Geist. Das ist der Unterschied. Das ist eigentlich das Gleiche, aber es ist die Perspektive ist eine andere. Aus der geistlichen Perspektive sieht man Jesus, aus der natürlichen Perspektive sieht man diesen Menschen, aber Jesus in ihm. Und andersrum sieht man Jesus und der Mensch in ihm, innen drin. So kannst du dir das vielleicht am besten vorstellen. Also, Jesus sagte in Johannes 14,6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jetzt weiter. Also sagt hier Jesus ganz deutlich, er ist das Leben. Und wenn wir vom Leben sprechen und lesen in der Bibel, dann ist Jesus gemeint, weil in ihm ist das Leben. Und er ist das Leben und in ihm ist Leben. Das heißt auch hier in Johannes 1,4, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er hat Leben gebracht. Das, was Adam hat, den Tod gebracht, und Jesus hat wieder Leben auf die Erde gebracht. Geistliches Leben. Wenn du dir jetzt einmal vorstellst, als Gott den ersten Menschen schuf, hat er ihn so geformt aus Lehm und Ton und vielleicht ein bisschen Wasser dazu, keine Ahnung. Vielleicht stellst du es einmal vor, wie du früher als Kind auf dem Sandhaufen irgendeine Figur geformt hast. Aber es war tote Materie. Genauso dieser Adam, das war alles tote Materie. Das hat sich nicht bewegt. Lehm und Ton und Wasser und keine Ahnung, was er noch alles so reingemischt hat in diese Form. Aber dann hat er ihm Leben eingehaucht, geistliches Leben. Und dann hat dieser Adam, den er da geformt hat, aus Dreck, aus Lehm und Ton, zu leben angefangen. Kann man sich fast nicht vorstellen, oder? Bildlich. Ja, weil es einfach vom Verstand her völlig unmöglich ist. Aber bei Gott sind eben alle Dinge möglich. Und wenn Gott sagt, du sollst leben, dann lebt es. Und so hat er es gemacht. Er hat sein Leben, geistliches Leben, in diesen geformten Menschen eingehaucht. Und er stand auf und war eben ein Freund Gottes. Und umgekehrt, vielleicht hast du ja schon mal mitgekriegt, wenn ein Mensch gestorben ist, vielleicht ein Verwandter oder Eltern oder Großeltern, wenn ein Mensch stirbt und der Geist dieses Leben den Körper verlässt, dann bewegt er sich nicht mehr, oder? Dann lebt er einfach nicht mehr. Die Materie ist immer noch die gleiche, aber die lebt nicht mehr. Die sagt nichts mehr, die reagiert nicht mehr, die hört nichts mehr, der wird langsam kalt und im Laufe der Zeit zerfällt dieser Körper wieder zu Staub. Warum? Weil das Leben weg ist. Der Fluss des Lebens hat in dem Fall aufgehört. Es ist weg. Rührt sich einfach nicht mehr. Der Geist und die Seele haben diesen Körper verlassen. So wichtig ist das Leben. Gut, das ist ja zum Vergleich jetzt, dass eben das Leben, das von Gott kommt, so viel ausmacht. Ja, und ein Mensch, wenn er auch nicht Jesus hat und existiert, dann ja, haucht er dieses Leben aus und er stirbt. Beim Christen ist es anders. Beim wirklichen Christen, der in Christus ist, ja, der stirbt nicht einfach so, weil er jetzt so krank ist und weil er jetzt keine Ahnung, was er hat. Zumindest sollte es so sein, aber es kommt leider anders vor, weil die volle Reife und Erkenntnis bei vielen Christen fehlt. Da sollte es eigentlich so sein, und da gibt es auch Berichte und Zeugnisse von manchen Leuten, dass er alt ist und schon weiß, aha, der Herr holt mich jetzt nach Hause und er ist eigentlich noch kerngesund. Aber wenn der Herr sagt, jetzt kommst du zu mir, dann kommt sein Geist, seine Seele aus dem Körper heraus, geht zum Herrn Jesus in seine Herrlichkeit und dann ist der Körper eben auch tot. Das wäre richtig. So war es eigentlich gedacht von Anfang an. Könnt ihr selber mal nachlesen, Hesekiel Kapitel 47 ab Vers 2, da geht es auch um so einen Fluss, wo die Leute da immer weiter reingehen konnten, erst knöcheltief, knietief, hüfttief und dann ganz eintauchen, wo uns einfach der Herr sagen will, wir sollen ganz in diesen Fluss des Lebens hinein und nicht nur einen großen Zeh reinhalten. Also wage es, in diesen Fluss des Lebens hineinzugehen. Denn auch da war es so, wo dieses lebendige Wasser hinkommt, da geschieht Heilung, da ist Leben. Ja, und sei du nicht einer von den Christen, die neben dem Fluss stehen und sich nicht reintrauen. Ja, nicht bloß großen Zeh, ich weiß nicht, was da passiert. Da kann nichts passieren an diesem Fluss des Lebens. Es kann nur ein Vorteil sein. Und in Christus, wenn wir vorher gelesen haben, in Christus bedeutet im Strom des Lebens sein. Christus in uns, dann fließt der Strom des Lebens in uns. Und das Folge ist dann, haben wir schon mal angedeutet, mit der Quelle lebendigen Wassers, das Leben hervorbringt. Es ist das, was Jesus sagte. Aus den Gläubigen sollen auch Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Und das passiert, wenn ein Christ wirklich gläubig ist und voll Geistes ist und den Geist in sich geöffnet hat, diese Quelle sprudeln kann, dann fließt von einem gläubigen Menschen Kraft aus, Lebendkraft. Wenn du dir mal vorstellst, wie es beim Petrus war, der ging nur noch an den Kranken vorbei und da ging so ein Leben von dem Mann aus, dass diese Kranken geheilt wurden, Dämonen ausgefahren sind und herrliche Dinge sind geschehen, nur weil der Mann mit dieser offenen Quelle des Lebens an ihnen vorbeigegangen ist. Ja, ziemlich nah, weil der Schatten hat sie halt erreicht. Also der Schatten selber hat ja nichts bewirkt, aber dieser Fluss des Lebens, der aus ihm ausgegangen ist, hat den Menschen befreit. Und Jesus hat selber gesagt, steht in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also denk dran, mach dir das richtige Bild, du bist im Strom des Lebens, Leben ist in dir und dann kann das von dir ausfließen, in Kraft, weil der Strom des Lebens hat Kraft und es ist auch Licht. Und wo Licht ist, muss Finsternis automatisch verschwinden. Ja, böse Mächte, die dich jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten geknechtet haben, gepiesackt haben, sie werden dich verlassen müssen, weil sie diesem Leben nicht standhalten können. Weil das Licht sie blendet, weil diese Kraft sie einfach aus deinem Körper, aus deiner Seele hinausschmeißt, ja, und Leben, Heilung hervorbringt, Befreiung hervorbringt. Bei Jesus war es auch so, wenn ich hier lese Lukas 6, 19, und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Ja, diese Kraft, dieser Lebensfluss bringt Heilung. Also lerne es richtig zu sehen, lerne deine Position in Christus, das heißt deine Verbindung zu Christus und deine Trennung von Satan, Trennung von Adam, Trennung von der Sünde und dem Fluch und der Krankheit. Lerne das richtig zu sehen. Ja, du gehörst da nicht mehr in diese Gefangenschaft, in diesen Fluch. Du als Christ sollst im Fluss des Lebens sein. Präge dir diese richtige Sichtweise fest ein, weil nur dann kann es wirklich auch geschehen. Alles, was du am Herzen glaubst, das ist es, was in deinem Leben dann geschieht. Mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Ja, das ist der Schlüssel für das Ganze. Mit dem Herzen glauben, nicht mit dem Verstand zustimmen, das ist schon gut. Aber du darfst nicht hängen bleiben. Wenn du jemand zugestimmt hast, dann musst du auch anfangen, das tiefer in dein Inneres bringen und wirklich das zu glauben, eine Überzeugung davon zu haben. Und du wirst merken, wenn du überzeugt bist davon, wirst du auch danach handeln und wirst du auch danach reden. Solange du nicht überzeugt bist und zweifelst, dann traust du nicht, dann ist das Risiko zu hoch. Ach, sage ich lieber nichts. In Christus Jesus wirst du freigesetzt, dann fließt diese Kraft von dir her. Lass es auch nicht wieder rauben. Du kannst davon ausgehen, wenn ich dir heute die gute Botschaft bringe, dass morgen irgendein religiöser Vogel auf deiner Matte steht und dir wieder versucht, dich davon abzubringen, und dir Lüge wieder unterjubeln, religiöses Zeug, dann musst du Reis ausnehmen oder den wegschicken, ist ja egal, aber hör dir nicht den Dreck an. Das ganze Zeug, das über Jahrhunderte den Christen eingeimpft wurde, ist Gift. Das ist einfach geistliches Gift und Gift tötet ja bekanntlich. Du musst wissen, dass du in Christus Jesus gerecht bist und kein Sünder mehr bist. Ja, das ist A und O der ganzen Sache. Ja, du musst wissen, dass du in deinem Geist wieder lebendig geworden bist, weil du wiedergeboren bist, weil du ein Reset bekommen hast und du bist damit mit göttlichem Leben erfüllt. Deine Perspektive der Sache oder deine Sichtweise, dein Glaube ist einfach ausschlaggebend, ob du im Sieg oder in der Niederlage lebst. Das ist Tatsache. Da kann der Herr nichts dafür, wenn du in der Niederlage lebst, wenn du alles so über dich ergehen lässt. Wenn du nicht aufstehst und die Wahrheit proklamierst und sagst, stopp, Teufel, du quälst mich nicht mehr lange. Ich bin jetzt Chef in meinem Leben, weil die Bibel sagt, dass wir im Leben herrschen sollen durch Jesus Christus. Ja, und wir sollen als Gläubige die Welt regieren und nicht der Teufel. Das heißt, jeder in seinem Bereich herrschen und regieren. Und umso mehr Christen, die das tun, oder Menschen, die zum Christentum, ja, zu Christus kommen und die richtige Lehre bekommen und fangen an zu regieren, zu herrschen, dann fängt der Segen an zu fließen in ihrem Leben. Dann fängt der Fluss des Lebens an zu fließen. Und er fängt auch an, aus ihnen heraus zu fließen, in ihr ganzes Umfeld, die ganze Familie, der Arbeitsplatz. Alles wird erreicht vom Segen, weil in diesem Fluss fließt Segen. Der Segen Abrahams fließt da drin, wie Gott Abraham geschworen hat. In dir sollen gesegnet werden, alle Nationen, alle Menschen, die wirklich glauben, sollen Gesegnete sein. Er hat es so beschlossen. Ja, das ist wichtig, dass wir es wissen. Der Sohn Gottes, Jesus, hat Leben in sich und er hat dieses Leben auch in uns gelegt. Wie heißt Christus in uns? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber für uns soll es keine Hoffnung mehr sein, sondern eine Tatsache. Christus in uns ist die Tatsache der Herrlichkeit. Aber viele reden von der Hoffnung. Damals war es eine Hoffnung, als es geschrieben wurde, oder im Alten Bund war es die Hoffnung, Christus in uns. Ja, aber dann ist diese Hoffnung erfüllt worden. Darum heißt es jetzt, Christus in uns, die Tatsache der Herrlichkeit. Das ist das A und O. Also, wenn ein Mensch hier von der Erde abtritt, zum Schluss noch gesagt, dann stirbt der Leib. Aber er stirbt nicht. Er lebt weiter, er hat ewiges Leben in Christus Jesus, wenn er gläubig ist. Als Ungläubiger wird er auch weiter existieren, aber eben nicht in der Herrlichkeit, weil die Tatsache der Herrlichkeit nicht in ihm war. Aber wir, die wir dann nach Hause gehen, ja, zum Herrn direkt, komplett, der gibt uns einen Siegeskranz, sagt der Paulus. Den Siegeskranz des Lebens. Ja, der Jakobus hat das gesagt. Wir empfangen den Siegeskranz des Lebens. Ja, und den kannst du auch hier auf der Erde schon immer wieder auch empfangen. Wenn dein Glaube sich bewährt, wenn du Widerstände überstehst oder durchkämpfst und mit Glauben feststehst, dann wirst du auch hier Siegeskränze bekommen. Das heißt, bestimmte Segnungen werden dir geschenkt. Das steht in Jakobus 1,12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Also der um des Glaubens willen Schwierigkeiten bekommen hat, der bei dem versucht wurde vom Teufel, das ihn vom Glauben wieder abzubringen. Und das wird halt einfach immer wieder versucht werden. Wer das erduldet, wer das übersteht, wer da siegreich durchgeht, heißt es hier, nachdem er bewährt ist, seinen Glauben nicht aufgegeben hat, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, und die ihn lieben, die werden auch ihren Glauben nicht verleugnen, auch wenn es einmal schwierig wird. Die ihn nicht lieben, die werden ihren Glauben verleugnen. Sicher. Aber die ihn wirklich lieben, also sieh zu, dass du Jesus wirklich liebst, mehr als dein eigenes Leben, dann wirst du den Siegeskranz des ewigen Lebens auch empfangen. Gut, da hören wir jetzt auf und jetzt wollen wir unseren Jesus auch wirklich preisen, weil nur durch ihn ist es möglich, in diesen Fluss des Lebens hineinzusteigen oder drin zu sein. Ansonsten bist du chancenlos. Aber er hat es gemacht und er hat uns versetzt aus diesem Fluss der Sünde und des Todes in den Fluss des Lebens.